Anne Berger kam zu mir und hat mir den Ball in die Hand noch gegeben und gesagt, Bex, jetzt ist dein Moment. Und ich habe nur gesagt, okay.
Ich wollte schon, dass die Leute mich aufgrund meiner sportlichen Leistung auch mögen. Das war das, was mich von außen dann angetrieben hat.
Wenn du noch weiter geredet hättest, hätte ich schon wieder die Tränen in den Augen stehen. Aber
tatsächlich hat es Spaß gemacht, muss man sagen. Also Spaß, mir macht sowas
ja,
Spaß.
Also ich war am Rande eines Herzinfarkts. Ja.
Wir haben eine Idee gehabt. Und zwar
11 Folgen Seitenwechsel. Das klingt erstmal gar nicht so viel und doch fühlt es sich für uns an, als würden wir diesen Podcast schon seit Jahren machen. Manchmal denken wir sogar, es wäre schön gewesen, hätten wir solche Gespräche schon während unserer aktiven Karriere geführt. Denn wenn wir uns wirklich mal die Zeit nehmen, hinzuhören, den Menschen hinter dem Profifußball zuzuhören, die nicht nur dann sichtbar sind, wenn die Sonne scheint, dann merken wir, da steckt so viel mehr dahinter, genau wie im echten Leben. Gäste wie Jana Wosnetzer, Leon Windscheid oder Jonas Bolt haben uns zum Nachdenken gebracht. Aber es sind vor allem auch die persönlichen Geschichten, die uns nicht mehr loslassen, wie die von Sascha Stegemann, Benny Hövedes oder Marla Groß. Und Themen wie psychosomatische Beschwerden während Spielen oder die Frage, warum so viele Spielerinnen und Spieler mit Schmerzen auf dem Platz stehen, lassen doch jeden begreifen, dass viel mehr dahinter steckt, als einfach nur Fußball zu spielen. Und genauso wird unsere Reise auch in den nächsten Wochen weitergehen. Doch bevor wir wieder in die Tiefe gehen, machen wir heute einen kurzen Break. Halten kurz inne und geben euch Raum, uns Fragen zu stellen. Und eins können wir schon sagen, eure Fragen zeigen uns, dass wir nicht die Einzigen sind, die mehr über mentale Gesundheit, Hintergründe und Zusammenhänge im Leistungssport erfahren wollen. Das hat uns fast ein bisschen stolz gemacht. Denn es zeigt, wir haben ein Publikum, das mitdenkt. Heute wieder mit dabei Rebecca Knark, unsere Becks, frisch von einem fantastischen Turnier zurückgekehrt. Darüber und über noch viel mehr sollten wir sprechen. Ihr habt gefragt, wir antworten. Der Klos und die Knarks sind bereit. Fabi und Becks, schön, dass ihr da seid.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Hi, ich freue mich auch.
Hallo, Turid.
Na?
Ich darf eigentlich nicht Turid sagen.
Nein.
Ich kriege immer Ärger, wenn ich dich Turid nenne. Also bitte, Leute, macht das nicht. Schön, dass wir jetzt heute mal wieder zu dritt zusammensitzen.
Ja, wunderbar. Becks, wie geht's dir denn? Du bist ja auch ganz frisch vom Turnier zurück. Wie geht's dir? Wie geht's Fabi? Wie geht's euch beiden? Dann sag doch mal.
Also, mir geht's ganz gut, aber irgendwie auch ein bisschen komisch noch. Also, ich glaube, ich befinde mich in der Phase, von der so viele sprechen, nach so einem Turnier, in der irgendwie alles so ein bisschen leer ist oder auch voll. Also, es ist so ein bisschen ein Gegensatz. Deswegen kann ich es gar nicht so richtig sagen. Aber grundsätzlich geht es mir erstmal gut.
Das freut uns auf jeden Fall. Das ist ja nicht selbstverständlich, muss man sagen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Turnier dann auch einen irgendwie mit einem Gefühl zurücklässt, was man erstmal auch für über ein paar Wochen dann einsortieren muss, glaube ich. Also es wird ganz viel gewesen sein, was da auf dich eingeprasselt ist, in jeglicher Form. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, da haben wir auch Fragen natürlich zu bekommen. Die werden wir auch versuchen, alle zu stellen. Ob wir das schaffen, werden wir sehen. Was für Turid und mich tatsächlich seit Beginn dieses Podcasts auch ein bisschen komisch war, also positiv komisch auch, war, dass wir wirklich von Anfang an echt viel tolles Feedback bekommen haben, oder?
Ja.
Also würdest du schon mir zustimmen, hoffentlich.
Extrem. Also erstmal großen Dank nach draußen, dass ihr uns hört, dass ihr uns auch so viel Feedback gebt. Vielleicht an der Stelle nochmal, ihr dürft uns auch gerne natürlich bewerten. Da freuen wir uns drüber. Wir freuen uns über 5 Sterne. Das ist uns natürlich am liebsten. Nein, aber ernsthaft, wir freuen uns über dieses Feedback und wir kriegen auch häufig Nachrichten, dass euch die Folgen und die Themen total helfen, auch in eurem Alltag, auch wenn ihr mal durch schwere Phasen gegangen seid oder gerade geht. An der Stelle natürlich trotzdem nochmal der Hinweis, wir ersetzen natürlich keine Therapie in keinem Fall, auch wenn Bex natürlich als Psychologin dabei ist, aber trotzdem natürlich ersetzen wir das nicht. Aber trotzdem freut es uns immer zu hören, wenn wir euch auch irgendwo ein Stück weit helfen können.
Und tatsächlich kommt wirklich, also ob ihr es glaubt oder nicht, jede Anmerkung, jeder Kommentar kommt bei mindestens einem von uns an und wird dann auch ans Team weitergegeben. Also bitte gerne weiter schreiben, was ihr denkt, kommentieren, was ihr möchtet. Wir versuchen uns das alles zu Herzen zu nehmen. Vielen Dank auf jeden Fall von meiner Seite bis hierhin.
Ja, kann ich nur zustimmen. Die Folge heute, wir haben es schon gesagt, es geht hauptsächlich um eure Fragen. Wir haben das mal gerade schon mit Beck so ein bisschen angedeutet. Du kommst gerade von der Europameisterschaft. Natürlich haben wir dazu viele Fragen. Also wir werden natürlich ein bisschen in die Frauen-EM einsteigen. Ihr habt uns aber auch viele Fragen zum Thema Psychologie geschickt. Werden wir auch mal drauf eingehen und eine kleine Schnellfragerunde für die kleinen Fragen des Alltags werden wir auch haben. Und vielleicht nochmal jetzt zum Anfang der Folge. Es lohnt sich dran zu bleiben.
Denn ja, bis zum Ende hören. Ja. Am Ende gibt's eine Überraschung.
Eine kleine Überraschung. Ja. Fabi hat ein Überraschungsei mitgebracht.
Ich habe was ganz Tolles vorbereitet. Seid gespannt. Verrate ich jetzt noch nicht.
Ja.
Ich habe sogar was für euch beide noch vorbereitet. Aber
für uns auch.
Ja, ich lasse doch keine Fragerunde jetzt hier in diesem Podcast geschehen, ohne dass ich mir vorher irgendwas Kleines für meine Knarks ausdenke.
Für die Knarks.
Für die Knarks.
Eine Überraschung für die Knarks.
Ja. Dann bleiben die Knarks auch besser bis zum Schluss dran heute.
Ja, ja, das wäre schön, wenn ihr beide bis zum Schluss hier wärt. Sonst sitze ich hier allein.
Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Aktuellsten und vielleicht dem an, was die meisten Leute wahrscheinlich noch am meisten bewegt, nämlich die Frauen-Europameisterschaft. Also, wenn ich für mich spreche und ich glaube, Fabi, für dich auch, die EM hat uns schon bewegt und auch schon mitgenommen, ne?
Ja, ich will mich jetzt hier nicht zum wieder aufschwingen und eine Brandrede halten, aber dass man als Ex-Fußballspielerin so eine Frauen-EM dann auch gespannt verfolgt, ist ja irgendwo fast schon selbstverständlich oder ja. Man kann zumindest davon ausgehen. Also es ist mir persönlich einfach wichtig, das einmal kurz hervorzuheben, als Ex-Fußballspieler und als Fußballfan und als großer seit Jahren wirklich, das ist jetzt nicht gelogen und das denke ich mir nicht aus, das ist tatsächlich, Tore, du weißt es, ich habe es dir oft gesagt, ich bin tatsächlich seit Jahren großer Fan des Frauenfußballs auch, vor allem der deutschen Nationalmannschaft. Und Bex, für dich jetzt stellvertretend für das ganze Team, das war schon beeindruckend, was ihr da in diesem Turnier geleistet habt. Man kann über Taktik, über wie so ein Spiel läuft und was gut und was falsch ist und was richtig läuft. Man kann über alles diskutieren, sowohl im Frauenfußball als auch im Männerfußball. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war, dass ich das Gefühl hatte, dass dieses, was man von außen auch immer wieder gespielt bekommen hat in allen Berichten, dass da eine komplette Einheit ein gemeinsames Ziel hat, wo jede Spielerin, jeder Mensch im Staff, das Trainerteam, wo sich jeder in diese Gruppe einfügt, sich auch mit einbringt, aber auch ein Stück weit unterordnet, dann natürlich auch in seiner Rolle und seine Rolle annimmt, ohne sich selbst so wichtig zu nehmen. Das hat mich beeindruckt, weil das ja tatsächlich im Männerfußball oftmals nicht so ist, muss man sagen. Da gibt's ja hin und wieder dann schon auch ein paar Nebenkriegsschauplätze bei einzelnen Mannschaften. Und das Gefühl hatte ich bei euch gar nicht. Das hat mich wirklich dann gerade auch mit Blick Energieleistung im Viertelfinale gegen Frankreich. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr stolz drauf sein. Vielen Dank für ein paar sehr, sehr schöne Momente, die ihr uns da geliefert habt.
Ja, danke dir erstmal. Das freut mich gerade total, wie du das sagst. Und jetzt muss ich auch aufpassen, wenn du noch weiter geredet hättest, hätte ich schon wieder die Tränen in den Augen stehen. Aber es ist tatsächlich, also genau das, was du gerade gesagt hast, war auch wirklich so. Und ich finde, man sagt das halt so oft, oh, die Mannschaft ist so toll und wir sind so tolle Individuen. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann zeigt sich ja wirklich erst, wie es ist. Und in dieser Mannschaft kann ich wirklich all das, was du gerade gesagt hast, zu 100% bestätigen. Und deswegen war das auch so besonders. Also es war schon echt eine Wahnsinnsreise und es freut mich natürlich umso mehr, wenn du oder ihr als Ex-SpielerInnen das auch so sagt.
Könnte da jetzt noch weiter 5 Minuten Plädoyer halten, aber ich möchte dich natürlich
lieber
nicht.
Haben wir gerade gesagt.
Ja, ich möchte dich natürlich jetzt auch nicht da in Tränen sitzen sehen. Aber ich nochmal, für mich war es ja in Sachen Mannschaftssport, letztendlich Fußball ist Mannschaftssport und da muss man sagen, seid ihr als Vorbilder aufgetreten. Da können sich einige eine Scheibe von abschneiden.
Definitiv. Wir haben ja auch einige Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen bezüglich der EM. Wir haben natürlich auch noch ein paar Fragen an dich, Bex, und die hauen wir jetzt auch einfach mal raus. Wir waren so frei und haben uns auch natürlich jetzt mal die Zeit genommen, den Moment genommen, um mit dir über das Turnier zu sprechen, weil ich finde ja, klar, man kann von außen natürlich Dinge beurteilen, aber du mit deinen Insights natürlich nochmal in einer ganz anderen Art und Weise und viel tiefer gehend. Wenn wir jetzt mal aufs Turnier schauen, du hast es ja alles voll live vor Ort miterlebt. Ich war einmal da und sonst haben wir es irgendwie eher am Fernsehen verfolgt. Aber ich hatte das Gefühl, das war so, ich meine, es war auch dein erstes Turnier, aber es war, wirkte so groß und es, so viel Aufmerksamkeit und so viele Menschen, die sich dafür interessiert haben. Wie hast du so ganz grundsätzlich das Turnier in Gänze wahrgenommen? Also wie gesagt, von außen wirkt es schon alles sehr, sehr groß.
Ja, ich habe es auch so wahrgenommen. Wir sind ja schon auch im Frauenfußball jetzt ja eine geraume Zeit, haben vieles miterlebt und auch die Entwicklung so gesehen. Aber das, also dieses Turnier hat wirklich alle Erwartungen gesprengt. Also ich habe Videos, Bilder von Fanwalks bekommen, von Massen an Fans. Die Stadien waren alle voll. Es haben Leute verzweifelt Tickets gesucht. All solche Dinge, das kannte ich so nicht. Und man hat immer mal so Highlight-Spiele gehabt, aber dass dieses Highlight wirklich über Wochen so durchgeht und auch nicht abnimmt, sondern eher zunimmt, das war schon sehr besonders. Und deswegen, ja, man musste auch der Schweiz ein Kompliment machen. Vom Ausrichtungsort war das natürlich auch ein Traum. Also ich glaube, alle Mannschaften haben sich wohlgefühlt. Bei den Schweizern hat man jetzt, glaube ich, auch nichts anderes erwartet, aber organisatorisch war das schon auch echt top. Also das ganze Turnier, boah, war schon stark. Und da dabei jetzt gewesen sein zu dürfen, auch gesagt, das war nicht das schlechteste erste Turnier für mich. Also bin nach wie vor noch sehr beeindruckt von allem.
Hab kein Turnier gespielt in der Form, aber so besondere Sachen wirken halt auch immer irgendwie eine ganze Zeit lang nach. Und das muss, glaube ich, auch so sein, damit man das Ganze dann auch vernünftig einordnen kann. Um vielleicht mal ganz kurz einmal auf das Sportliche auch noch einzugehen. Es gab ja dieses Schwedenspiel, was jetzt, ja, wer es verfolgt hat, wird es gesehen haben, ist nicht optimal gelaufen, würde ich mal behaupten. Jetzt habe ich eben auch gesagt, das wirkte alles von außen so und du hast es gerade auch bestätigt und das werde ich auch überhaupt nicht in Frage stellen, dass es alles sehr homogen und sehr innig und in sich stimmig wirkte und jeder sich so, ja, mit seiner Rolle zurechtgefunden hat. Aber ich sage immer gerne, nur Reibung erzeugt auch, wie sagt man?
Keine Ahnung, Wärme?
Ich weiß ja, ohne Reibung keine, weiß ich nicht. So, damit wissen
wer
wir jetzt auch.
Wer kennt es nicht?
Damit wissen wir jetzt auch, dass Fabian Klos nicht mit Sprichwörtern um sich schmeißen sollte. So, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich, hat's nach dem Schwedenspiel gekracht. Weil man braucht ja auch mal Momente, wo man sich mal die Meinung geigt, ohne dass man dem anderen nachtragend ist. Auch das ist ja dann ein Zeichen von mannschaftlicher Geschlossenheit. Das interessiert mich, das ist jetzt keine Frage aus der Community, das ist tatsächlich meine Frage.
Also gekracht hat's in der Mannschaft nicht. Das ist wirklich nicht so gewesen. Aber natürlich waren vor allem jetzt so bis zu diesem Schwedenspiel waren wir alle nicht zufrieden. Also auch die Spiele davor schon waren wir nicht zufrieden. Wir waren zufrieden, dass wir gewonnen haben, ja. Und wir konnten auch sagen, hey, es sind erste Spiele, man muss erstmal in ein Turnier kommen. Aber gerade dieses Schwedenspiel haben wir uns dann vorgenommen, jetzt endlich dieses Spiel zu haben, wo es auch spielerisch wieder läuft und wo wir richtig reinkommen. Und das lief ja dann super am Anfang. Und auf einmal ist ja alles in sich zusammengefallen. Und für mich persönlich war das ja mit das schlimmste Spiel oder der schlimmste Tag auch, den ich erlebt habe. Von daher, wenn ich jetzt sage, dass alles in diesem Team so toll war und besonders, dann meine ich das alles damit mit. Also ich meine damit nicht, dass jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen war. Es waren auch harte Phasen dabei. Und das Schwedenspiel war sicher ein ganz besonders wichtiger Moment, weil es hat gekracht im Sinne von die Medien, ja, die natürlich, wir selber als größte Kritikerin und natürlich ist auch vom Trainerteam mal ein bisschen was Lauteres gesagt worden. Aber alles immer noch sehr lösungsorientiert, sehr fokussiert aufs Ziel. Und wir als Mannschaft haben uns eigentlich sogar eher versucht, wieder gegenseitig zu stärken, weil wir irgendwie alle so ein bisschen dann in einem Loch waren. Die eine mehr, die andere weniger. Ich kann sagen, mein Loch war ziemlich tief. Also es war echt, das war schon richtig hart. Und da habe ich mir natürlich auch sehr Gedanken gemacht über meine Rolle und ob ich da jetzt überhaupt nochmal rauskomme, ob meine Rolle sich vielleicht auch ändert. Aber wir haben uns tatsächlich als Team wieder aufgefangen und haben uns wirklich auch kleine Tipps und Tricks so ein bisschen überlegt, wie kann man denn unser Selbstvertrauen wieder so ein bisschen stärken, weil wir natürlich auch gesagt haben, wir müssen ja jetzt weitergehen.
Ja,
und
voll. Dieser
Druck von außen, der war schon schlimm genug, aber der Druck, den wir uns selber machen, ich glaube, das wissen viele gar nicht, der ist noch viel höher gewesen. Und ja, von daher war das schon auch eine harte Zeit oder sehr herausfordernd.
Ja, glaube ich. Wir haben ja auch noch so gleich ein paar Fragen dazu, wie gerade so es damit aussieht, wie man mental auch in so ein Turnier geht und das Ganze verarbeitet. Vorher noch eine Frage von mir auf jeden Fall. Ich würde gern wissen, also wie das Turnier jetzt ausgegangen ist, das wissen wir. Und ich meine, man ist in so einem K.O.-Spiel. Man weiß vorher nicht, kommt man jetzt weiter oder nicht, sitzt so halb auf gepackten Koffern schon. Dann verliert man das Spiel und plötzlich ist alles vorbei. Und am nächsten Tag reist man ab. Und wie geht man denn in so einem Moment überhaupt auseinander? Ist das ein schwerer Abschied? Sind alle eher noch geschockt? Wie muss man sich das vorstellen? Wie schnell ist dann auch so eine Abreise nach dem Turnier?
Ja, es ist tatsächlich sehr plötzlich und sehr schnell. Also ich erinnere mich noch, wir waren, glaube ich, um 1.15 Uhr sind wir mit dem Bus abgefahren vom Stadion. Und dann hieß es nur, bis 1.30 Uhr bitte die Abreise ausfüllen. Also wohin? Ach, ja. Wie? Mit wem? Wann? Und ich weiß noch, ich saß im Bus, ich so, ja, ich trage jetzt mal Köln ein, alles Weitere schauen wir dann. Und mein Bruder war noch da, ja, weil wir hatten die Möglichkeit, auch Family und Friends im Hotel zu haben. Das heißt, der war da, hatte den Zug am nächsten Abend gebucht und ich dachte so, ja gut, müssen wir jetzt irgendwie zurückkommen. Dann haben wir einfach unsere Taschen gepackt, hatten am nächsten Morgen um 10 noch eine Abschlussbesprechung. Ja, und danach hat man sich Tschüss gesagt und alle waren irgendwie in der Schockstarre und so ein bisschen so ein Mix aus Hangover und irgendwie so durchgemachte Nacht, Enttäuschung und irgendwie Leere. Also es ist ein ganz komisches Gefühl, du kennst es ja vielleicht auch.
Ja, aber man hängt ja auch wochenlang miteinander rum und man ist so eingeschworen, genau. Fabi hat schon gesagt, und plötzlich wird man so aus dieser Blase so rausgerissen.
Ja, genau. Und es war auch wirklich hart. Also ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich bin dann einfach mit meinem Bruder nach Hause gefahren und habe gesagt, so, jetzt sind wir hier. Und ich weiß noch, am nächsten Morgen haben ganz viele in unsere Gruppe auch geschrieben, so, oh Gott, ich sitze hier allein beim Frühstück. Wo seid ihr alle? Und
oh, ja,
man hat halt wirklich diese Routinen über Wochen aufgebaut und auf einmal war alles weg. Und ja, es ist schon so, dass diese Blase einfach komplett zerplatzt. Also es ist schon, ja, verrückt irgendwie.
Aber wenn man nicht weiß, was man eintragen soll bei Wo will ich hin, ist Köln nie eine falsche Angabe. Ist immer gut. Also das
Köln
ist schon
geht
mal,
immer.
Das ist schon mal als Anmerkung dazu. Das Köln geht immer. Das ist nie falsch. Sollen wir mal reinstarten, Turek?
Ja,
sollen wir mal?
Ja.
Ich lasse dir als Frau Doktor den Vortritt, die erste Frage. Du darfst dir eine aussuchen. Und mit dem Hinweis,
Man, ihr habt uns so viele Fragen geschickt.
Ja.
Wir werden niemals alle schaffen. Wir werden ein paar rauspicken. Machen. Genau, ich habe es dir angesehen, dass du das sagen wolltest. Also seid nicht traurig, wenn eure Fragen nicht dabei sind. Wir haben sie aber alle gelesen, haben sie sogar alle hier stehen. Und ja, wir suchen uns mal ein paar raus. Bex, ich fange mal an. Eine ganz grundlegende Frage. Wie stolz bist du auf das Team und das, was ihr erreicht habt?
Schon stolz. Also es ist, finde ich, so schwer zu fassen, weil dann immer, man kriegt natürlich auch viele Nachrichten und es wurde jetzt ganz oft auch gesagt, so, oh, wir sind alle stolz. Und natürlich hat man gemerkt, dass irgendwas im Land passiert ist nach diesem Frankreich-Spiel. Das war schon, ja, ein besonderer Moment. Und ich bin auf jeden Fall aufs Team unglaublich stolz, weil, glaube ich, jeder Einzelne wirklich auch gebraucht wurde und ihren Job erfüllt hat. Und auch was Fabi ganz am Anfang gesagt hat, so viele ihre eigenen Bedürfnisse unterordnen mussten und trotzdem irgendwie immer dabei sein, immer fürs Team da sein. Ja, da bin ich schon stolz. Und ich bin nach diesem Frankreich-Spiel auch wirklich froh, dass in der Nation, im ganzen Land so viel auch da an positivem Feedback kam. Ich habe schon gesagt, wären wir nach dem Schwedenspiel ausgeschieden, dann hätte ich mich, glaube ich, irgendwo eine Woche versteckt.
Ja.
Und es war natürlich schön, dass man sich da rausarbeiten konnte und dass man gemerkt hat, dass viele Menschen das so wertschätzen.
Definitiv.
Ja. Lassen wir gelten als Antwort.
Also
ist schon mal gut, aber die Community ist dann auch mit der Antwort zufrieden. Es gab ja das ein oder andere Elfmeterschießen auch bei dieser Europameisterschaft. Und du hast ja auch eingeschossen, Bex. Ich habe tatsächlich sehr, sehr fest die Daumen gedrückt, als du dran warst. Ein bisschen fester als bei den anderen. Und du hast gerade auch schon mal das Wort Druck benutzt vor ein paar Minuten. Wie hoch war denn der Druck für dich? Also irgendwie wirst du es hoffentlich geschafft haben, den auszublenden. Weil nur pures Glück reicht nicht, um den reinzuschießen.
Ja, es war maximaler Druck. Also wir alle kennen's, ihr kennt's. Elfmeterschießen ist einfach ja eine krasse Situation. Es ist so eine Extremsituation. Und dann natürlich in diesem Spiel, ich wusste ja dann, dass ich drankomme.
Also war von vornherein klar, dass du schießt?
Von vornherein nicht. Wir haben im Training das mal simuliert und haben auch die Frage bekommen, würdest du schießen wollen, wenn es soweit ist? Und ich habe nur gesagt, ja, würde ich. Und nach dem Spiel habe ich gedacht, okay, dann schauen wir jetzt mal, wie das wird. Und habe nur gesagt, wenn mich jemand fragt, ob ich schießen will, dann werde ich ja sagen. Aber ich werde jetzt nicht die Erste sein, die da steht und sagt, ich schieße auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich schaue mal, wie die Lage ist. Dann wurde ich aber gefragt und ich habe ja gesagt. Und dann war irgendwann, okay, du bist die Nummer 3. Und dann war ich natürlich bis dahin, boah, es war natürlich schon hart. Und witzigerweise ist der Weg vom Elfmeter bis zum Tor fast so Filmriss. Auch bis zu dieser Entscheidungsfindung, weil ich weiß noch, wir haben so als Tipp bekommen, entscheidet euch für eine Sache, die ihr macht und knallt den Ball mit 100%iger Überzeugung dahin. Und ich dachte, okay, mach ich, rechte Ecke, zack, rein. Und dann stand ich da und ich weiß nicht, wann ich diese Entscheidung dann getroffen habe, aber ich habe einfach im Kopf gehabt, die Teuterin, die geht immer dahin. Mhm. Ich mache das jetzt anders. Und hab's dann gemacht. Das lief wirklich intuitiv und ohne, dass ich das bewusst gesteuert habe, ab. Natürlich wusste ich schon, dass ich den Schuss kann, aber wie das zu dieser Entscheidung gekommen ist, das war wirklich wie im Film. Und ich bin danach dann irgendwann zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das war wirklich dann so dieser völlige Fokus-Flow-Moment. Ich weiß noch, Anne Berger kam zu mir und hat mir den Ball in die Hand noch gegeben. Das weiß ich noch und hat mir gesagt, Bex, jetzt ist dein Moment. Und ich habe nur gesagt, okay, bin losgegangen.
Voller Überzeugung, simulierte Überzeugung.
Ist so, okay, wenn du das sagst, mache ich das lieber. Ja, das war jetzt so das, an was ich mich erinnern kann. Ja.
Tut, fällt dir dazu was ein?
Ja, ey, so, ich wollte gerade... ich schmeiß mal was rein. Das ist nämlich eine kleine Ankündigung auf unsere nächste Folge.
Bex hat unbewusst gerade unsere nächste Folge geteasert.
Das perfekte Stichwort, Bex, weil wir genau über diese Momente, über diese Elfmeterschießen, wie man sich da in den perfekten Flow bringt, das wird nämlich nächste Folge genau unser Thema sein. Da haben wir Dr. Niklas Häusler zu Gast von Neuro 11, der unter anderem mit Liverpool und Jürgen Klopp genau an diesen Situationen gearbeitet hat. Wie kann ich unter Druck, Standardsituation und Elfmeterschießen in perfekter Weise dann über die Bühne bringen? Übrigens auch mit der amerikanischen Nationalmannschaft. Und Liverpool hat auch in dieser Saison, in der er mit ihnen gearbeitet hat, auch in 2 Elfmeterschießen 2 Titel gewonnen. 17 von 17 Elfmetern reingemacht. Also der Mann weiß, wovon er spricht. Und
an, aber wir werden mal sehen, ob der Mann uns ähnliche Tipps gegeben hat zu dem, wie es Bex bei ihrem Elfmeter gehandhabt hat.
Aber ist gut, Bex, gutes Stichwort gewesen, also gerne mal nächste Folge dann auch reinhören.
Ja.
Nächste Frage, Bex, bist du bereit?
Yes.
Also das hat mich tatsächlich auch sehr interessiert, muss ich sagen, und das kam auch als Frage rein. Welche Wirkung oder welche psychologische Wirkung hatten auch die frühen Platzverweise für euch? Ich kann mir schon vorstellen, dass das ja dann wahrscheinlich auch sowas ist, was dann als Team nochmal dich mehr darin bestärkt, so zusammenzuwachsen und füreinander da zu sein. War das so?
Also ich persönlich habe beide Platzverweise sehr anders wahrgenommen, also gefühlt vom einen Extrem ins andere. Also beim ersten Spiel, bei dem Schwedenspiel, war der Platzverweis für mich so, okay, jetzt ist alles vorbei. Also es lief ja davor, fing es an mit den Gegentoren und ich habe gemerkt, oh ja, uns entgleitet das Spiel. Mhm. Dann dieser Platzverweis, Elfmeter, Tor, da habe ich dann gesagt, okay, wow, das wird jetzt ganz, ganz schwer. Es ist nicht so, dass man aufgegeben hat, aber ich habe natürlich gewusst, boah, das war jetzt so ein Moment, der hat uns jetzt komplett gekillt, glaube ich, in dem Spiel. Und beim Frankreich-Spiel war es interessanterweise so, dass uns das irgendwie besser gemacht hat dann. Also ich weiß noch, dass ich gemerkt habe, also erst war ich total sauer und wir wussten ja auch alle gar nicht, was los war. Wir haben das ja gar nicht mitbekommen.
Und ich natürlich auch nicht. Ich saß man dann auf der Tribüne. Mal, und ich wusste auch nicht, was los war.
Wir hatten das Thema ja mit Sascha Stegemann auch. Man projiziert ja dann oft auch seine Emotionen mal gerne auf den Schiedsrichter. Und ich weiß noch, wir haben die alle angeschrien und was denn los wäre. Und ja, ich war erstmal nur sauer. Und danach habe ich wirklich in jeder einzelnen Sekunde gesagt, das Spiel, das nimmt uns jetzt keiner mehr weg. Es kann nicht mehr gegen uns laufen, jetzt erst recht. Und das war wirklich, in jeder kleinen Pause haben wir uns angeschrien, gesagt, dieses Spiel nehmen die uns nicht weg. Die kann machen, was sie will. Die kann noch 50 Freistöße für die pfeifen. Die nimmt uns das nicht weg.
Boah, krieg Gänsehaut, ne?
Wirklich? Ja, und das war wirklich, ab dem Moment habe ich gedacht, okay, wir gewinnen das, wir schaffen das. Und mit jeder Minute, die es länger lief und vor allem dann mit dem Ausgleich, haben, glaube ich, alle gemerkt, so, wir können das wirklich schaffen. Und dann haben wir uns da halt immer mehr reingesteigert und das wirklich bis zum Ende haben wir daran geglaubt. Und ja, es hat wie ihr dann gesehen habt und Turit ja auch im Stadion gesehen hat, hat geklappt. War bestimmt auch schön anzuschauen von draußen.
Ja, es hat tatsächlich Spaß gemacht, das zu sehen, muss man sagen. Also Spaß, mir macht sowas Spaß.
Also ich war am Rande eines Herzinfarkts. Ja.
Aber ich finde, man hört das bei Bex gerade raus. Ihr habt es halt auf die Schiedsrichterin projiziert. Vielleicht in dem Moment etwas unfair gewesen, weil es ja eine klare richtige Entscheidung gewesen ist. Aber zumindest habt ihr euch als Gruppe, das hat euch geholfen, euch weiter zu fokussieren und weiter diesen Zusammenhalt nochmal zu stärken. Und mein Gott, wenn es hilft, warum nicht? Und
vielleicht brauchst du auch genau diese Momente, ne?
Ja. Und sicherlich, und das ist auch eine Frage, die uns gestellt wurde, hat sowas auch mit, du bereitest dich ja körperlich sowieso auf den Punkt vor. Also du bist körperlich sowieso für so ein Turnier topfit oder versuchst es zumindest oder tust alles dafür. Eine Frage, die uns auch gestellt wurde an dich, war, wie hart war denn die mentale Vorbereitung auf das Turnier und die Betreuung währenddessen? Also genau da ist ja der Punkt, wo mentale Stärke umso entscheidender ist.
Also ich fand die Vorbereitung auf das Turnier tatsächlich nicht einfach, aber die lief sehr reibungslos. Also wir hatten echt eine super gute Vorbereitung in Herzogenaurach und haben uns da wirklich maximal einfach gefreut. Also da hatte man wirklich so eine positive Anspannung und da habe ich auch gemerkt so, hey, ich bin ready und wir sind ready. Und im Turnier selber war es schon auch hart, fand ich. Also das war für mich schon jetzt so eine Next-Level-Herausforderung, muss ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich mich irgendwie mal so verloren habe auf dem Weg, aber es gab schon auch vor allem eben zwischen Schweden und Frankreich ganz viele Momente, wo ich richtig mit mir mental arbeiten musste, wo ich gesagt habe, ich muss irgendwie einen Reset bekommen. Ich muss nochmal neu denken und irgendwie mein Mindset mal ein bisschen umstellen, weil ich drifte hier gerade richtig nach unten und mein Selbstvertrauen ging mit jedem Tag irgendwie weg und ich habe dann so ein bisschen verschiedene Strategien ausprobiert, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht weniger soziale Medien generell habe ich versucht zu reduzieren, aber ja, man kriegt ja trotzdem vieles mit und man will ja auch sich nicht ganz abschotten, zumindest wollte ich das nicht. Ja, und da habe ich dann so ein paar Strategien so für mich gefunden, wo ich gemerkt habe, okay, es ist besser, wenn ich ein bisschen weniger das nutze, wenn ich mit Freunden auch mal über was anderes spreche. Ich habe ganz, ganz viel Ruhe gebraucht. Das war für mich so meine Strategie, meine mentale Vorbereitung. Ganz viel Ruhe und meinen Kopf zu sortieren und zu sagen, alles ist gut, fokussiere dich auf das, was jetzt kommt. Schau nicht mehr zurück, weil ich immer wieder zurückgekommen bin in dieses Schwedenspiel und ganz, ganz viele Selbstzweifel hatte. Aber ich glaube, so ganz einfach kann man das nicht beschreiben, wie man sich mental dann in dem Moment vorbereitet. Es ist nach jedem Spiel und vor jedem Spiel total anders.
Das ist ja eigentlich auch so ein Punkt, an dem wir schon jetzt ein paar Mal auch im Laufe dieser Podcast-Folgen waren und auch mit dir, Bex. Das ist ja, dass wir ja schon häufiger darüber gesprochen haben, dass es das eine ist, körperlich auf dem Punkt da zu sein und das andere ist eben der Kopf und wie mental bin ich auch bereit für irgendwas. Und du hast jetzt sehr viel gesagt, dass du dich selber wieder versucht hast, in diesen perfekten Modus zu bringen. Ich meine, ihr hattet ja auch ganz undankbar dann eine Woche Zeit zwischen den Spielen, was ja dann auch für so ein Turnier wirklich nicht das Beste ist. Hattet ihr denn auch irgendwie so eine externe Betreuung? Weil das ist ja genau das, worüber wir auch sprechen. Das ist ja gerade auch von Vereins- oder Verbandsebene ja genauso wichtig ist, auch da Betreuung zur Verfügung zu stellen. Weil man weiß ja auch vorher, was kommt auf einen zu. So ein Turnier, das kann man ja vorher absehen, dass das Dimensionen annimmt, die im Frauenfußball vielleicht noch nicht so da gewesen sind. Und wie stelle ich die Spielerin darauf ein? Wie fange ich auch das Team von Trainerstabsseite ein zwischen den Spielen? Also gibt es da auch dann diese Betreuung, von der wir eben schon häufiger gesprochen haben, dass die eben auch so wichtig ist?
Wir haben einen Sportpsychologen die ganze Zeit dabei gehabt, der Chris Herr, ganz liebe Grüße, der das auch super gemacht hat. Der war für uns da als Ansprechpartner. Aber es war dann schon sehr individuell, wie sehr man das nutzen wollte. Er hat ganz viele Sachen angeboten. Das ging von Entspannung über Happy Dancing und Happy Clapping und einfach mal so ein bisschen was anderes zu machen, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Energie reinzubringen. Das hätte aber auch in einem Gespräch sicher geklappt. Also ich hätte auch auf ihn zugehen können und sagen können, hey, aber ich habe gemerkt in dem Moment, ich brauche jetzt erstmal für mich die Zeit. Aber er war für uns da. Er hat auch viel mit dem Trainerteam oder mit dem Trainer gearbeitet, glaube ich. Und ja, sie haben schon versucht, uns natürlich bestmöglich zu unterstützen, weil alle wissen, dass da natürlich auch im Moment einfach viel auf alle einprasselt und wir auch ganz, ganz viele junge Mädels zum Beispiel dabei haben. Und für die alle war er schon auch Ansprechpartner.
Aber ist auch cool, das ist auch genau das, was wir uns
ja,
auch wünschen.
Ja, das ist ja, ja das, was wir auch immer, ja, eingefordert ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wo wir immer darauf hingewiesen haben, dass es, dass wir persönlich das als absolut sinnvoll erachten würden. Und ist ja schön, wenn es dann auch beispielhaft bei der Nationalmannschaft umgesetzt wird. Ich will jetzt nicht unnötig auf die Tube drücken, aber nochmal der Hinweis, wir können leider nicht, bitte seid nicht sauer, dass wir nicht alle Fragen stellen können, weil sonst kriegt Bex irgendwann wahrscheinlich auch Kopfschmerzen, wenn sie hier alleine die Fragen beantworten muss. Aber so...
Ja, jetzt seid ihr mal dran.
Ein, zwei sind noch da, die mich wirklich auch, die müssen wir dir noch stellen. Du hast gerade gesagt, Bex, du hast sehr viel mit dir alleine auch versucht, da Techniken rauszufinden und zu überlegen, was dir gut tut. Und wir haben auch die Frage bekommen, wie kann man zu Hause fußballspezifisches Mentaltraining machen? Da kann ich so viel zu sagen wie zum Schwanger sein. Von daher, bitte beantwortet die Frage.
Also fußballspezifisches Mentaltraining, das ist jetzt natürlich die Frage. Ich gehe mal davon aus, dass die Person Fußball spielt.
Und, würde ich vermuten, ja.
Ja, und jetzt einfach zu Hause etwas extra tun möchte. Das kann natürlich jetzt alles sein. Also das ist jetzt schon sehr breit. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es um verschiedene Techniken, die man ausprobieren könnte. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte im Elfmeter besser werden, weil wir jetzt beim Thema waren und da ja auch noch was zu kommt. Das heißt, man könnte sagen, ich überlege, mit Visualisierungstechniken zu arbeiten. Ich baue mir Routinen auf, genaue Abläufe und trainiere das dann. Und das kann man tatsächlich auch mental trainieren. Also das ist auch nachgewiesen, dass ich, wenn ich mir Bewegungen vorstelle, komplette Abläufe wirklich in meinem Gehirn mal durchgehe, dass das nachweislich dann auch hilft, wenn ich es dann aktiv mache. Das heißt, in dem Fall wäre das zum Beispiel sowas wie, ich überlege mir, ich lege den Ball hin, ich mache so und so viele Schritte Anlauf und schieße den Ball dann da und da hin und überlege mir da vielleicht auch so eine Routine. Dann könnte man im nächsten Schritt sagen, ich überlege mir so einen kleinen Anker, also so eine Technik, die mir hilft, einfach so ein bisschen Sicherheit zu geben. Das können dann ein kleines Wort sein oder eine kleine Geste, die mich vielleicht in eine gute Stimmung versetzt, die es mir irgendwie erleichtert, dann gute Leistung zu bringen. Das wären jetzt einfach mal so kleine Ideen. Aber wie gesagt, das kann dann auch weitergehen bei Entspannungstechniken, bei Zielsetzungen, bei Motivation. Ich glaube, dafür wird jetzt die Antwort ein bisschen zu weit gehen. Aber ich hoffe, dass vielleicht was Hilfreiches dabei war für die Person.
Für dich, Fabi. Das kann Fabi alles anwenden. Er spielt, wo spielst du mittlerweile?
Traditionsmannschaft spiele ich noch. Guck, bei Arminia.
Nur Traditionsmannschaft noch mental, Arminia Bielefeld. Da kannst du sicherlich auch noch von Backstips profitieren.
Also mental guck ich jedes Fußballspiel, als wenn ich selber mitspielen würde. Zumindest von meiner Arminia. Das auf jeden Fall.
Ja, wächst der Körper. Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit. Ne?
Ich bin ein alter Mann. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich weiß, ich sehe sehr frisch aus, aber ich bin ein alter Mann.
Ja, so ist es. Ja. Ich habe auch noch ein paar Fragen hier.
Wir sind übrigens, wollte ich nur kurz sagen, ich bin einfach ungefragt in den nächsten Themenblock reingeslidet.
Ja, Fabi ist schon im Blog Psychologie. Ja, wir haben uns schon wieder von der AM entfernt. Aber
das überschneidet sich doch alles.
Das überschneidet sich deswegen. Ich habe hier auch was, was wirklich zu beidem passt. Ich fasse es mal so ein bisschen zusammen. Uns haben so ein paar Fragen auch zum Thema steigendem Hass auf Social Media erreicht. Kann ich nochmal darauf hinweisen, haben wir auch eine ganze Folge schon mal mit Jana Wosnitz dazu gemacht über Hate Speech im Internet. Und es gab ja jetzt, ich meine, Beispiele bei der Europameisterschaft, sei es Kathi Hendrich, die zum Beispiel viel abbekommen hat, natürlich nach ihrer roten Karte. Jetzt im Nachhinein Sydney Lohmann, die auch, hat man jetzt mitbekommen, Hassnachrichten bekommen hat, weil sie einen Fehlpass vor dann dem Gegentor gemacht hat. Und die Frage ist dann einerseits, wie kann man mit diesem steigenden Hass auf Social Media umgehen, weil es ja auch so ist, klar, man hat natürlich die tollen Seiten der gestiegenen Aufmerksamkeit, also man hat mehr Fans, man hat mehr Leute, die man vielleicht auch inspirieren kann, Vorbilder sein kann, man hat aber auch genauso gut dann die Kehrseite der Medaille, nämlich die Leute, die dich dann anfeinden und dann, ja, einfach mit diesem gestiegenen Ruhm kommt natürlich auch mehr diese Schattenseiten. Habt ihr da auch während des Turniers, das ist jetzt nochmal die Brücke zur EM, damit umgehen lernen müssen? Und wie ist es dann jetzt vielleicht auch, ich meine, ich kann auch mal aus meiner Sicht später noch was dazu sagen, einfach auch im Liga-Alltag, wenn da jetzt das Ganze steigt, wie lernt man damit umzugehen? Ist das schwierig? Oder war es beim Turnier auch schwierig?
Ja, ich finde schon, dass es herausfordernd ist. Also ich glaube, es ist so ein bisschen einfach ein Learning, was jetzt noch ein bisschen auch anläuft. Also ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Ich habe mehrmals überlegt, ob ich komplett soziale Medien vermeiden soll, weil ich das schon von anderen Spielerinnen in England, glaube ich, mal gehört habe, dass die über Turniere komplett das abgeben in jemand extern, der das verwaltet. Tue ich mich aber irgendwie schwer mit, weil ich auch so viele Nachrichten oder irgendwie schöne Meldungen bekomme, die ich dann auch gerne beantworten möchte. Und ich möchte das auch selber beantworten und auch selber Danke schreiben, weil ich das auch zu wertschätzen weiß. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Ja, du hast es gerade angesprochen. Also mich hat das auch sehr beschäftigt, gerade jetzt, wenn das Spielerinnen aus der eigenen Mannschaft sind oder auch Spielerinnen jetzt bei England, Jess Carter zum Beispiel, die man einfach aus dem Fußballkosmos kennt. Mich macht das schon sehr sauer. Und ich glaube, wir alle hätten uns am liebsten direkt hingestellt und hätten gesagt, was soll das? Was genau ist der Sinn dahinter? Aber man kann es ja einfach nicht verstehen. Das Einzige, was ich jetzt gemerkt habe, was hilft, ist ja wirklich positiver Zuspruch. Also mit den Personen im besten Fall selber sprechen und vor allem zeigen, dass wir oder alle, die positiv oder es gut meinen, oder von mir aus nicht mal gut meinen, sondern auch kritisieren, aber eben konstruktiv, dass wir eigentlich in der Überzahl sind. Nur diese Kommentare, diese Personen, die einfach ihren puren Hass aussprechen, die überlagern das oft. Das ist halt was ganz Schlimmes und ich finde es nach wie vor auch schwierig, weil wir haben wieder das Beispiel, das ist ja auch menschlich, auch aus der Psychologie. Ich lese 99 gute Kommentare und eins fällt mir ins Auge und genau das bleibt im Kopf hängen. Und ich habe dann auch mal Nachrichten bekommen von engen Freunden, ich wollte nur mal hören, wie es dir so geht, aber du liest ja bestimmt nicht alle Kommentare. Ja, toll. Danach dachte ich dann,
Noch nicht, aber jetzt.
Bis jetzt ging es mir ganz gut, aber jetzt nicht mehr. Also das war aber ja bei mir jetzt harmlos. Das war jetzt nichts Hass oder das war halt auf meine Leistung bezogen, aber ich wurde nicht als Person per se runtergemacht, sage ich mal. Und ich habe noch keine perfekte Lösung gefunden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da einen besseren Ansatz hast.
Nee, ich habe es einfach nur mittlerweile in einem anderen Kontext. Also ich bin ja jetzt nicht mehr aktiv auf dem Feld, aber bei mir ist es natürlich auch so, wenn ich mich als TV-Expertin an den Spielfeldrand stelle und mir anmaße, als Frau zum Beispiel in der Männerbundesliga als Expertin zu fungieren, dann ist es natürlich auch bei mir so, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo es immer noch viele Männer gibt, die das triggert, wenn eine Frau sich hinstellt und Expertise hat im Fußball. Und dann habe ich auch das manchmal so nach einem Bundesligaspiel, was ich co-kommentiere, was ich als Expertin begleite, dann habe ich eine blöde Nachricht in meinem Instagram-Account, die man natürlich liest, neben den positiven Nachrichten. Aber genau diese eine bleibt natürlich hängen. Und ich musste mich da auch jetzt irgendwie über die Monate und Jahre jetzt hinweg auch frei von machen, beziehungsweise irgendwie Gespür dafür bekommen, auf wessen Meinung ich denn Wert lege. Und das sind eben die Menschen, die mir nahestehen. Das sind aber auch meine Arbeitgeber natürlich, die mich engagieren für diese Jobs, die dann mir ein Feedback geben. Und das sind dann, naja, die Person, auf deren Feedback man Wert legen sollte. Und nicht, wie hat Jana es damals nochmal gesagt, Hans123 auf Instagram, der dir irgendwas schreibt. Also das ist total schwierig und ich finde auch immer noch keinen perfekten Weg mit. Aber ich glaube, das ist natürlich auch einerseits ein bisschen das Los einer Person, die auch zum Teil in der Öffentlichkeit steht. Ich weiß gar nicht, Fabi, bist du schon mal angefeindet für deine Expertise? Männerfußball wahrscheinlich nicht. Ne?
Doch. Doch auch. Also auch ich. Ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass keiner von uns wird schaffen, jedem Menschen zu gefallen. Also du hast immer Leute dabei, die irgendwas an dir nicht passt, die auch immer das Recht haben sollen, ihre Kritik auf eine vernünftige Art und Weise zu äußern.
Ja, das ist ja der Punkt.
Und
genau.
Wer unsere vorherigen Folgen gehört hat, der weiß ja, dass ich mich dann immer in Rage rede und emotional werde. Und ich reiß mich da ja nicht drum, das immer zu machen. Aber letztendlich kommen wir immer an den gleichen Punkt. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwann, also nicht wir, sondern dass es Menschen gibt, die dafür zuständig sind, die irgendwann eine Lösung finden, diese Menschen strafrechtlich zu verfolgen. Was Sidney Lohmann da, also es ist ja genau wie bei der letzten Folge mit Sascha Stegemann, es ist ja in keinster Weise in dem Maße gerechtfertigt, über sportliche Dinge dann so einen Menschen anzugreifen, persönlich anzugreifen. Für euch als Frauen dann sicherlich auch nochmal etwas schwieriger, aber ich kann euch nur sagen, jeder Mann, das ist meine persönliche Meinung wieder, jeder Mann, der es nötig hat, das im Internet so kundzutun, ist ein ganz armes Würstchen und mein Tipp wäre, es wegzulächeln.
Ja, und eine Sache, womit ich mich immer ein bisschen beruhige, ist, das Problem liegt in der Regel nicht bei dir, sondern bei den Menschen selber irgendwo. Da liegt irgendwas ganz im Argen und deswegen.
Nur da. Es liegt nur da. Das sind unzufriedene,
sehr, sehr. Es ist die eigene Unzufriedenheit, die projiziert wird, genau.
Sehr, sehr unzufriedene, arme Menschen, die es augenscheinlich nötig haben, sich irgendwie auf die Art und Weise Luft zu machen.
Danke, Fabi. Ich habe hier eigentlich noch zwei Fragen, die ich vielleicht so ein bisschen verknüpfen würde. Die finde ich nämlich extrem spannend und da möchte ich eigentlich von euch beiden mal hören, wie das bei euch so war, auch jetzt in deiner Karriere, Fabi, die natürlich schon vorbei ist. Die Frage lautet, ich frage mich, ob es wirklich ums Gewinnen an sich geht oder um die Gefühle und Emotionen, die wir durch Siege und Meisterschaften erleben. Also was ist eigentlich unser Antrieb? Ne? Das steckt ja irgendwie so dahinter. Und die zweite Frage, ich finde, die geht so in eine ähnliche Richtung, hat nochmal ein bisschen einen anderen Aspekt natürlich. Wie bewertet ihr intrinsische und extrinsische Motivation für eure Laufbahn als Profisportlerin / Profisportler? Also wie geht ihr damit um, wenn zum Beispiel extrinsische und intrinsische nicht mehr zusammenpassen? Also wenn du vielleicht irgendwann nur noch extrinsisch motiviert bist? Oder also ne, ich finde, es geht beides so in diese Richtung. Was ist eigentlich der Antrieb und warum will man eigentlich so unbedingt gewinnen? Das finde ich schon spannend.
Ich fange mal an, weil es bei mir recht einfach ist. Also das Gefühl des Gewinnens hat sich bei mir nie, also es war immer verknüpft mit den Gefühlen und Emotionen. Das ist für mich ein und dasselbe gewesen tatsächlich. Also das Gefühl des Gewinnens hat diese positiven Emotionen bei mir hervorgerufen. Ich wollte unbedingt gewinnen, damit ich mich gut fühle. Weil ich wusste, wenn ich gewonnen habe, dann fühlt sich alles in der Woche danach leichter an. Das ist ja diese Krankheit bei uns Profisportlern, ne, dass unser Sport dann ja auch zumindest mal vielleicht nicht für eine ganze Woche, aber für ein paar Tage erstmal komplett dein Leben bestimmt. Entweder ist alles geil, wenn ihr gewonnen habt, oder alles ist erstmal scheiße, wenn wir verloren haben. Deswegen für mich hing das tatsächlich immer zusammen. Und was intrinsische und extrinsische Motivation betrifft, ich habe mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht. Ich bin mir sicher, dass bei mir die intrinsische immer ausschlaggebend war. Also bei mir war es immer mein eigener Antrieb, dieses Vorankommen zu wollen, Erfolg mit der Mannschaft haben zu wollen, natürlich auch persönlichen Erfolg haben zu wollen. Von außen war es war nie das Geld, was mich angetrieben hat. Nie. Bei mir kam es immer zu 95%, ja, vielleicht zu 90% aus mir heraus. Und das Einzige, was von außen mich angetrieben hat, und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, war, dass es mir schon auch gefallen hat, wenn die Leute mich gut fanden. Also das,
ja, klar.
Ich wollte schon, dass die Leute mich aufgrund meiner sportlichen Leistung auch mögen. Das war das, was mich von außen dann angetrieben hat.
Kann fast 1:1 das Gleiche sagen. Bei mir 100% auch intrinsischer Antrieb und auch der Prozess bis zu einem gewonnenen Spiel, der ist das, was ich so liebe. Also eigentlich das Outcome am Ende ist dann so der Bonus. Und das sind Gefühle, die man dann auch erlebt, die ich jetzt persönlich finde, ganz schwer woanders zu empfinden sind. Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel gerade nehmen, nach dem letzten gehaltenen Elfmeter, diese Gefühlsexplosion, die ist dann natürlich mit dem Gewinn verknüpft, aber die Emotionen auch auf dem Weg, die sind das, was es so besonders machen. Und Turit, du und ich, wir kennen's. Also bei uns kann man mit ganz hoher Sicherheit sagen, dass es nicht extrinsisch war, weil bei uns gab es auch früher einfach kein Geld.
Das war kein Faktor bei uns, Fabi, ja, wirklich.
Das war wirklich kein Anreiz, muss man sagen. Nee, aber also auch im Ernst, es war immer intrinsisch. Und ich spiele Fußball wegen des Fußballs. Und das ist jetzt in so einem Bereich ist, in dem man das professionell macht und dann eben auch die Anerkennung, ja, die finde ich auch schön, wie du auch sagst, Fabi, das wäre, ich glaube, da würden einige lügen, wenn sie sagen, das wäre mir egal.
Ja.
Das sind natürlich jetzt Anreize, die dann nochmal so on top kommen, aber der Grund ist ganz klar in mir selber.
Ich will nochmal eins kurz anfügen. Es geht auch da, wie immer, wenn wir hier sprechen, es geht ja nicht um richtig oder falsch. Ne? Wenn jetzt irgendein Sportler da draußen sagt, ich will in den 10, 15 Jahren, die ich Profisport betreibe, so viel Kohle verdienen, wie ich nur kann. Und das treibt diesen Menschen zu sportlichen Höchstleistungen an, dann ist das so. Und dann ist das vollkommen okay.
Ja, total.
Voll.
Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, 1:1, was ihr sagt, es war immer intrinsisch. Es war die Emotion, die es so wertvoll gemacht haben. Aber bei mir war irgendwann ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, mir fehlt die intrinsische Motivation. Ich habe wirklich mich teilweise so am Ende meiner Karriere auch zu Trainings gequält und habe immer so hinterfragt, warum machst du das hier gerade eigentlich noch? Oder so dieses Gefühl von Gewinn und Emotion, auch diese Emotionen waren nicht mehr da. Wir haben ein Spiel gewonnen, war so, ja, gut, ja, schön, wir haben ein Spiel verloren. Es war so, es hat mich nicht mehr so mitgenommen. Irgendwie, so die Gefühle sind in alle Richtungen so abgeflacht bei mir dann irgendwann. Und das war für mich dann eigentlich so genau das Zeichen zu sagen, jetzt ist der Moment, wo du ein neues Kapitel aufschlagen musst. Jetzt ist der Moment, wo du deine Karriere beenden musst. Weil jetzt macht's keinen Spaß mehr. Jetzt machst du es nicht mehr, weil du es aus dir heraus fühlst, sondern jetzt machst du es wahrscheinlich nur noch, um irgendwelche Verträge zu erfüllen. Und ich habe ja dann auch meinen Vertrag in Wolfsburg ein Jahr früher aufgelöst. Also ich habe ja dann in dem Fall auch auf Geld verzichtet, ein Jahr noch Vertrag dann einfach ja nicht wahrgenommen, weil ich es nicht mehr gespürt habe. Und das war für mich so genau dieser Punkt. Als ich das nicht mehr hatte, musste ich aufhören. Und ich war 31, da haben mich auch viele gefragt, warum hörst du jetzt schon auf? Ich sagte, ja, weil...
Ja, aber wenn es nicht mehr da ist, ist es nicht mehr da. Ja. Ja, das
ja. Und deswegen okay. Kann ich genau beschreiben, als diese intrinsische Motivation und diese Emotionen aufgehört haben, da war der Punkt gekommen.
Ich glaube auch, wenn das nicht mehr so ist, dann ist man auch nicht mehr gut. Also dann ist man doch einfach nicht mehr gut. Wenn man das nicht mehr fühlt für sich, dann muss man auch altersunabhängig einfach sagen, ja, dann reicht es jetzt auch hin.
Ja. Bex, an dich gingen natürlich die meisten Fragen in der Schnellfragerunde. Ich würde sagen, wir starten mal mit dir.
Ich kann auch ein kurzer Hinweis noch. Da sind auch englische Fragen mit bei, auf Englisch gestellt. Oh, die wird du gut vorlesen.
Nein. Nee. Okay, ich fange einfach mal an. Ja. Wir gucken mal, wie es ausgeht. Ja. Wir machen abwechselnd. Und wenn du eine englische dabei hast, dann hast du halt eine englische dabei.
Ja, ja.
Bex, die Trikotnummer 4, hat die eine Bedeutung für dich?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Ich habe die bekommen vom DFB, habe mich damals sehr gefreut, weil ich mich damit direkt gut angefreundet habe und war dann auch froh, dass ich sie jetzt behalten durfte. Und jetzt trage ich sie mit Stolz, aber das war jetzt keine besondere Bedeutung. Mich hat auch nie jemand danach gefragt. Ich habe sie dann einfach genommen und behalten.
Muss ja nicht immer eine besondere Bedeutung haben, oder?
Nein.
Also vollkommen okay. Dann bitte was zum Studium. Warum dieses Fachgebiet und bitte zum Hund. So süß.
Hast du einen Hund? Okay,
wo ist mein Hund? Nee, meine Eltern haben einen Hund. Ich gehe mal davon aus, dass der gemeint ist. Ein schwarzer Labrador. Und ja, kann ich nur zustimmen. So süß. Das ist auch, ich wäre gerne mein Hund.
Er oder sie?
Er, der Butch.
Butch.
Okay. Ja, ganz süß. Freue ich mich jedes Mal, ihn wiederzusehen. Aber für einen eigenen Hund ist es zeitlich gerade nicht so möglich. Und zum anderen Teil, boah, ja, habe ich wahrscheinlich jetzt schon öfter mal angesprochen, aber für mich war einfach schon immer dieses Themengebiet interessant. Also warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten? Warum denken wir, wie wir denken? Warum fühlen wir, wie wir fühlen? All diese Fragen, die haben mich schon immer sehr beschäftigt. Und noch dazu kam, dass ich immer ganz gut in der Schule war und irgendwie gut lernen konnte. Und ich mir dachte, dann mache ich doch mal Psychologie und schaue, wo es rauskommt. Und jetzt sind wir hier gelandet, im Podcast.
Da wolltest du doch hin.
Genau, hier wollte ich hin. Ja. Mit euch.
Jetzt habe ich es natürlich echt schlecht eingefädelt hier, weil jetzt habe ich die englischen Fragen.
Ich habe sofort durchschaut, aber Turut hat gedacht, sie wäre schlauer als ich.
Okay, ich frage mich jetzt nur die englisch eingeschickten Fragen, ob der oder diejenige dann auf Deutsch das die Antwort versteht. Aber wir machen es einfach mal so. Bex, what's that one song that boosts your mood before the match?
Ich habe tatsächlich so eine Pre-Match-Playlist und da wird dann immer ein bisschen variiert, je nach Stimmung. Ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich war, aber aktuell ist es ganz häufig dann einmal Nothing's Gonna Stop Us Now von Starship oder The Greatest Showman. Ganz klassisch, das gilt bei mir immer.
Bei mir auch. Große Filmempfehlung. Habe ich dir nicht die Filmempfehlung gegeben?
Welche?
Wirklich?
Ja.
Geil.
Ja. Nee, wem habe ich denn die Filmempfehlung? Hast du den Film schon gesehen, Turit?
Nein, ich glaube nicht. Dann jetzt hier live.
Den musst du schauen.
Ja.
Dreimal.
Okay. Darf ich erstmal mit einmal loslegen?
Nein. Ich frage dich ab.
Gut, machen wir so.
Ja. Also Schnellfragerunde. Wie war es für Rebecca zu studieren und gleichzeitig auch Profi zu sein?
Ja, wie war das?
Anstrengend.
Ja, jein. Ich fand es nie wirklich anstrengend, muss ich sagen. Es war zeitlich herausfordernd, ja. Und mit den heutigen Trainingszeiten hätte ich das auch nicht mehr so machen können. Aber mit den damaligen Zeiten war es halt machbar. Dann ist man halt eben um 7.45 Uhr zum Training, danach in die Uni und dann um 17.30 Uhr nochmal zum Training. Und das war aber dann, das war halt so, ne? Natürlich ist da nicht mit Regeneration, Essen, Schlaf nicht alles super gelaufen. in dem Sinne war es dann schon anstrengend, aber so mental war das für mich irgendwie genau das Richtige. Ich habe immer gesagt, neben dem Fußball sowas zu haben, ist für mich ein Traum und war auch irgendwie schön, mal so andere Leute einfach zu haben, die nicht nur im Fußball hängen. Also so eine kleine Studentenzeit war irgendwie auch ganz schön.
Ja, kann ich
ganz verstehen. Kannst du mir vielleicht zustimmen, Turin?
Ja, wollte ich gerade sagen. Unterschreibe ich Fabi natürlich auch. Für ihn war das Studium auch immer sehr wichtig. Ja. Punkt. Nächste Frage, Bex. How does it feel? What does it mean knowing how quickly the City fans have taken you?
Oh. Ja, die Person wird jetzt die Antwort vielleicht nicht verstehen. Vielleicht muss ich es dann mal übersetzen, wenn ich wieder da bin. Aber ja, das bedeutet mir sehr, sehr viel und es ist so schön, dass ich innerhalb von so kurzer Zeit dort so akzeptiert bin und mir Menschen auch eben ja so viel Feedback schreiben bei Spielen mit einer Deutschlandflagge irgendwo stehen. Ich habe jetzt unter der EM auch so viele Nachrichten von Engländern bekommen, also von City-Fans, die sich Deutschland-Trikots gekauft haben. Und da musste ich wirklich schlucken, weil ich dachte, wow, also als Engländer sich ein Deutschland-Trikot jetzt mal eben zu legen. Ja, und mir wurde gesagt, dass beim nächsten Heimspiel einige im Deutschland-Trikot da stehen werden. Nee, das macht schon ganz viel und ich freue mich auch sehr, jetzt wieder zurück zum Verein zu gehen und ja, einfach den Fans auch noch mehr so zurückgeben zu können. Aber wie die mich empfangen haben, war schon sehr, sehr schön.
Ah, du bist auch selbst schuld, du hast einfach zu viele Kopfballtore gemacht.
Bin hier gerade, während ihr gesprochen habt, bin ich kurz weggenickt und nachdem ich aufgewacht bin, habe ich kurz mal überflogen, welche Fragen so, damit Bex nicht nur alleine hier, also du musst ja, sehr anstrengend für dich, es soll ja nicht in Arbeit ausarten hier für dich, deswegen dachte ich, stell Turit gerade mal Fragen, aber dann ist mir aufgefallen, die hat sie eigentlich alle schon beantwortet.
Ja, das stimmt.
Also Turit ist so gut vorbereitet, dass sie ihre Fragen einfach schon jetzt...
Habe ich schon untergebracht.
Untergebracht hat. Von daher improvisiere ich jetzt tatsächlich. Wir haben nämlich auch, ich nenne es mal allgemeine Fragen, geschickt bekommen, jede Menge sogar. Das würde jetzt viel zu lange dauern, wenn jeder von uns die einzeln beantworten würde. Ich suche mir jetzt einfach mal, weil Turit ist jetzt richtig unvorbereitet, suche ich mir davon jetzt
falscher
welche.
Falscher Fuß jetzt.
Ja, suche ich mir davon, oh, die finde ich schön. Die stelle ich dir jetzt. Turit, wann hattest du das letzte Mal richtig Gänsehaut?
Oh, ich wusste, dass du die nimmst. Oh. Ich wusste, dass du die nimmst. Eben ja gerade, als Bex erzählt hat, wie das Turnier gelaufen ist. Ehrlich, hatte ich gerade wirklich Gänsehaut.
Wir lassen jetzt die Frauen-EM, ist noch nicht passiert. Diese Frage stelle ich dir vor der letzten Frauen-EM.
Darf ich eine Runde drüber nachdenken? Und
ja, darfst du. Dann stelle ich Bex noch eine Frage. Mehr Zeit gebe ich dir aber nicht, weil es ist eine kurze Frage. Lieblingsspieler bzw. Lieblingsspielerin, kannst beides sagen.
Mats Hummels.
Ich hoffe, du hörst das, Mats.
Ja.
Mats, ich bleib dran an dir.
Ich hab dein Trikot an der Wand hängen, Mats.
Ich hab's zu Hause. Nicht an der Wand, aber in meinem Zimmer. Turit, hast du auch ein Mats Hummels Trikot?
Nein, aber ich weiß jetzt, wann ich Gänsehaut hatte das letzte Mal. Und zwar...
Als wir eben über Mats Hummels gesprochen haben, weil er so ein schöner Mann ist.
Ja, auch. Und in meinem letzten Urlaub habe ich beim Sonnenuntergang gesessen, ein Gläschen Wein in der Hand gehabt und irgendwie über das Leben nachgedacht. Die Stimmung, in die man so kommt im Urlaub mit einem Gläschen Wein dabei. Und
dann kam ein kalter Windzug und
dann kam die Gänsehaut.
Ich hatte keine Jacke mit.
Und mehr möchte ich bitte nicht verraten.
Ja. Nee, schön. Schöne Antwort.
Fabi, vielleicht auch mal was an dich. Das finde ich gut. Da musst du jetzt nämlich mal auspacken. Du bist ja ein Führungsspieler gewesen. Inwieweit werden Spieler, in Klammern Führungsspieler, in den Prozess, ganz anderes Thema jetzt, in den Prozess einer Trainerentlassung eingebunden und wie wird die Entscheidung der Mannschaft übermittelt?
Von der Gänsehaut am Strand
genau,
jetzt zu diesem
sage,
Thema. Okay, ja.
Kleiner Bruch.
Guter Übergang. Also, ich habe mir ja vorgenommen, hier die Wahrheit jetzt auch erzählen zu können. Also ich habe tatsächlich, nicht ich alleine, aber wir, also als Mannschaftsrat, inklusive mir als Kapitän, haben einmal in meiner aktiven Zeit bei einer Trainerentlassung quasi aktiv mitgewirkt. Mhm. Also wir haben einmal in den Jahren, in den 13 Jahren in Bielefeld, lief es wirklich nicht so toll. Und natürlich haben wir dann nicht als Mannschaftsrat den Trainer entlassen, weil sowas geht nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir haben es als Gruppe von Führungsspielern, als unsere Aufgabe angesehen, den Verantwortlichen zu der Zeit mitzuteilen, dass wir der festen Überzeugung sind, dass es für uns als Mannschaft und für den Gesamtverein wichtig und das sportlich Beste wäre, in einer anderen Konstellation die Saison weiterzuführen.
Wurde da auf euch gehört?
Ja.
Da wurde auf uns gehört. Und am Ende der Saison...
Naja, sag's nicht, sonst weiß man genau.
Ja, ich überlege gerade. Jetzt, hier und heute würde ich mich hinsetzen und sagen, mit Blick auf diese Saison war es richtig, das gemacht zu haben.
Okay, das lässt es zumindest ein bisschen.
Und wie das einer Mannschaft übermittelt wird, ist ja relativ einfach erklärt. Das ist ja überall gleich, nehme ich an. Da wird die Mannschaft zusammengerufen, dann kommt jemand rein und sagt, so, ihr habt euren Job verkackt, deswegen ist jemand anders seinen Job jetzt los.
Das haben Bex und ich in Leverkusen auch schon erlebt.
Mhm. Also, das gehört halt zum Job dazu, das ist so.
Leider ja.
Aber Fabi, wir können ja mal direkt, wir haben ja auch ein paar schnell Fragen an dich. Können wir mal direkt reinstarten, weil du hast jetzt natürlich gerade sowas Negatives beantworten müssen.
Gib mir was Schönes.
Ja, was war dein schönster Arminia-Moment?
Möchte ich zwei Sachen sagen. Ich habe die Frage auch schon in der jüngeren Vergangenheit hin und wieder mal anders beantwortet. Aber das war unter zu frischen Eindrücken. Und jetzt, nachdem ich das alles gesammelt und sortiert habe, gibt's zwei Dinge, die so außergewöhnlich schön waren, dass sie genannt werden müssen. Bei einem warst du dabei, bei meinem Abschiedsspiel.
Stimmt.
Das war unfassbar schön.
Da hatte ich übrigens auch Gänsehaut.
Das will ich dir auch geraten haben.
Ja.
Das war wirklich ein unfassbar schöner Tag. Eine sehr, sehr tolle Nacht mit nach dem Spiel unfassbar emotionalen Momenten. Das war der eine Moment. Und natürlich jetzt das DFB-Pokalfinale muss auch genannt werden. Also da unten mit Jogi Löw zusammen den Pokal reintragen zu dürfen ins Olympiastadion in Berlin. Das gehört ja dann auch zu meiner Arminia-Geschichte. Zwar nicht mehr als aktiver Spieler, aber das überstrahlt die Aufstiege, ehrlicherweise. Also das wertet ja die anderen schönen Momente nicht ab, aber die beiden Sachen standen.
Ja, eigentlich schon krass, dass es ein Moment ist, in dem, wo du gar nicht mehr als aktiver Spieler dabei warst.
Ja, du sagst krass, ich sage irgendwie logisch.
Weil man es mehr genießen kann, ne?
Ja, weil wir haben ganz oft schon drüber gesprochen, du nimmst die schönen Momente zwar irgendwo hin, aber nicht so richtig wahr. Also sie sind dir in dem Moment nicht so bewusst. Und ich habe für mich feststellen dürfen, dass das nach der Karriere ganz anders geworden ist.
Vielleicht nochmal, das könnte auch so ein bisschen Abschluss der Schnellfragerunde sein, weil...
Hier wird noch gar nichts abgeschlossen. Ich habe noch was in der Hinterhand. Aber stell mal.
Na, für dich zumindest.
Okay.
Das ist so ein bisschen nach der Bogen zu den ersten Folgen, die wir gemacht haben, nämlich zu dir und deiner Panikattacke. Da kam dann noch die Frage, was hat dich angetrieben, nach deiner Panikattacke weiterzuspielen?
Schnellfragerunden muss man ja, oder sollte man ja versuchen, dann auch kurze Antworten zu geben. Das ist bei dem Thema relativ schwierig, weil... das ja eine außergewöhnliche Situation war, außergewöhnlich im negativen Sinne. Ich würde sagen, dass für mich es gar keine andere Option gab. Es stellte sich gar nicht für mich die Frage, ob ich weiterspiele oder nicht, weil ich gerne nochmal in die ersten beiden Folgen reinhören. Ich habe es ja schon geschildert, für mich war es ja in dem Moment, es gab ja gar nicht diesen Raum und die Zeit, da irgendwie das als so krasse negative Erfahrung zuzulassen und zu verstehen. Und dann dementsprechend auch gar nicht, ich brauchte gar keinen Antrieb irgendwie. Für mich war es selbstverständlich. Zu dem Zeitpunkt ist ja nichts Schlimmes passiert. Klar, ich habe gedacht, ich sterbe bald in jedem Moment, aber das ist ja dann nichts Körperliches gewesen, sondern mein Kopf, und den kriege ich schon wieder hin und natürlich spiele ich weiter. Also ich brauchte dann nicht diesen krassen Antrieb, um mich da irgendwie neu zu motivieren oder mich da rein zu pushen. Bex, stell mal eine spontane Frage. Ich stelle gleich auch zwei... nicht so spontane Fragen, weil ich habe sie mir aufgeschrieben, aber ich gebe dir die Möglichkeit.
Das ist jetzt unfair. Okay.
Ja, ich gebe dir auch Zeit, drüber nachzudenken, weil
danke.
Dann bin ich nicht.
Ich kann ja so lange mal eine Frage stellen und selber auch beantworten. Wir haben ja nämlich noch stehen, sind in Zukunft auch mal Gäste aus anderen Sportarten geplant?
Das ist eine gute Frage.
Können wir direkt sagen, ja, sind und es werden Gäste aus anderen Sportarten kommen.
Ja, sind und werden. Es wurde auch gefragt, ob Englischsprachige geplant sind.
Fabi?
Müsste ich noch einen Kurs machen. Müssen Bex und ich uns vielleicht über Wochen zwei bis dreimal in der Woche treffen, damit ich mein Englisch nochmal auffrische. Ansonsten wird es etwas schwierig für mich. Nee,
okay, darf ich meine Fragen stellen?
Unbedingt, bitte.
Okay, ich habe jetzt ganz spontan eine Frage bekommen und zwar... würde ich von euch gerne wissen, wenn wir heute in einem Jahr wieder hier sitzen, vielleicht tun wir das ja, was müsste dann passiert sein, dass ihr sagt, das war gut, das Jahr?
Arminia Bielefeld muss mindestens noch zweite Liga spielen. alle in meiner Familie müssen gesund sein und dürfen keine schwere Krankheit durchlaufen haben in den 12 Monaten. Ich habe mich nicht öfter als 2-mal mit Turut gestritten.
Das ist sehr spezifisch, das können wir messen.
Wir beide, Becks, kommen immer noch gut klar. Und ganz ehrlich, viel mehr brauche ich eigentlich nicht, weil ich bin mit dem, was ich beruflich mache, bin ich äußerst zufrieden. Und mit diesem Podcast bin ich sehr glücklich. Und wenn das eintritt, schön, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann würde mir das schon reichen.
Ich möchte die Frage bitte auch nicht anders beantworten. Ich möchte sie einfach so unterschreiben, finde ich. Ja. Genau das Richtige.
Auch mit Bielefeld in der 2. Liga für dich.
Das wäre mir am wichtigsten. Und, und ich möchte mich nicht mehr mit Fabi streiten.
Ja. Oh, schön. Da arbeiten wir aber sehr akribisch dran. Ja, muss man genau sagen. Jetzt, ich möchte meine 2 Fragen auch noch stellen.
Das ist jetzt aber wirklich der Abschluss.
Ja, das ist der Abschluss. Okay, Turut fängt an. Wenn du im Fußball, du darfst einfach von heute auf morgen, das wird gemacht. Egal, was andere sagen, das wird gemacht. Das, was du sagst, wird gemacht. Du darfst eine Regel ändern oder streichen oder hinzufügen im Fußball. Welche wäre das?
Ich hätte ein paar, aber ich möchte die aktuellste, die mich bei der EM wieder unfassbar genervt hat. Und das sage ich auch jedes Mal. Ich finde, Verlängerungen sind zu lang. Ich finde 2x15 Minuten viel zu lang, an ein Spiel dran zu hängen, das unentschieden geendet ist. Das ist ja nochmal ein Drittel des Spiels. Einfach nochmal, wenn die Mannschaften nicht in der Lage waren, das zu entscheiden, dann macht 2x10 Minuten oder macht direkt ein Elfmeterschießen. Ich finde 2x15 Minuten zu lang. Du siehst ja auch den Spielerinnen und Spielern an, die können nicht mehr, die schleppen sich über den Platz. Das wäre meine Regeländerung, verkürzte Verlängerung.
Krass, du hast mich zum 2. Mal, seitdem wir uns kennen, überrascht. Das 1. Mal auf der Party nach meinem Abschiedsspiel mit deiner Standfestigkeit und jetzt zum 2. Mal. Damit habe ich nicht gerechnet mit der Antwort. Die habe ich auch noch nie gehört. Die habe ich noch nie bekommen.
Ja, aber finde ich richtig gut, die Idee. Ich habe tatsächlich jetzt eben auch mal drüber nachgedacht und dachte, das ist echt relativ lange. Nochmal 30 Minuten ja, extra. Ja,
viel zu lange.
Ja.
Also würdest du mitgehen oder fällt dir noch was anderes ein?
Ja, ich würde mitgehen. Eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, ist tatsächlich von Tommy Schmidt aber geklaut. Deswegen muss ich jetzt sagen, dass ich
den
Credit an... Ah, okay, die Handregel.
Ja.
Tommy hat ich bin jetzt auch gar nicht
pro
mehr genau...
Pro Tommys Handregel. Wir müssen das pushen.
Was auch immer es war, so wie er es gesagt hat, bitte.
Bei nicht absichtlichen Handspielen einen indirekten Freistoß. Ja. Weil die Bestrafung mit Elfmeter einfach viel zu hart ist. Tommys Regel... Ja. Änderung muss gepusht werden, weil die ist absolut sinnvoll.
Ja, genau, finde ich auch.
Okay, und jetzt die wirklich letzten Fragen, jeweils an Bex und Turut. Diesmal fängt Bex an. Bex, du darfst eine Szene aus deinem Fußballerinnenleben streichen und die ist nie passiert. Welche ist das?
Oh, wow.
Ah, das ist gut.
Und die ist nie passiert im Sinne von, die gab es einfach nicht? Oder die wäre dann anders?
Ja,
dann würde ich gerne das Tor von Spanien... Meine Grätsche gegen Bonmati, ihr Abschluss, den würde ich gern streichen.
Kann ich nachvollziehen. Du kriegst nicht die gleiche Frage.
Nee, finde ich gut, mir fällt auch nichts dazu ein.
Ja, du kriegst aber eine ähnliche Frage. Du darfst eine Szene aus deinem Fußballerinnenleben nochmal erleben, weil sie so emotional, toll, aufwühlend, was auch immer war. Welche ist das?
Ich würde vielleicht sagen, mein erstes Nationalmannschaftstor.
Das ist ein schöner Moment.
Ja, das war schön.
Kenne ich nicht den Moment, aber...
Ich auch nicht.
Mehr erleben. Du wirst ihn noch erleben, Bex.
Bex wird ihn noch erleben.
Ja, du wirst ihn
ich
noch
arbeite
erleben.
Drauf hin.
Ja, ich werde ihn nicht mehr erleben.
So, das waren eure und unsere Fragen. Fabi hat ja auch noch ein paar eingestreut zum Ende. Ich fand, das hat richtig Spaß gemacht. Können wir öfter mal einstreuen. Wir haben ja sogar noch ganz viele Fragen von euch hier in petto, die wir jetzt gar nicht mehr abarbeiten konnten. Aber das werden wir alles nachholen. Und wer aufmerksam ist, ein gutes Erinnerungsvermögen hat, der weiß ja noch, dass wir am Anfang angekündigt haben, dass wir noch eine kleine Überraschung für euch haben. Fabi, schieß doch mal los. Was haben wir?
Wir haben eine Idee gehabt. Und zwar, erstmal, ich habe es gerade schon gesagt, mir und uns macht das hier unfassbar Spaß. Wir haben da richtig Bock drauf, das auch weiterzuführen. Und deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht einfach mal mutig sein und das Ganze live auf einer Bühne machen. Ich musste Turut nicht lange dazu überreden. Ich musste Turut auch nicht lange dazu überreden, das an einem bestimmten Ort zu machen, weil was würde sich bei mir anbieten?
Vielleicht ist es ja Bielefeld.
Vielleicht ist es Bielefeld. Ja, es ist Bielefeld. Überraschung. Ja, wir machen es in Bielefeld. Also wir haben uns dazu entschieden, wirklich mutig zu sein, weil das erfordert Mut, auch für mich. Aber wir wollen das machen. Wir haben da Bock drauf. Und tatsächlich hoffen wir, dass ihr da auch Bock drauf habt, weil wir wollen uns da nicht alleine hinsetzen und in den leeren Raum quatschen, sondern so ein Live-Podcast auf einer Bühne ist ja dann auch dazu da, dass man da ein paar Gäste hat.
Genau, wir werden uns einen Special Guest raussuchen. Wir werden da
den
sein.
Gibt's auch noch, ja.
Bex, müssen wir mal schauen, ob der Terminplan es zulässt. Wenn es der zulässt, wärst du wahrscheinlich auch dabei. Datum, es wird der 7.2.2026 sein und zwar im Lokschuppen in Bielefeld. Seitenwechsel live, für Fabi dann quasi das Heimspiel. Wie gesagt, wir planen eine ganz besondere Folge für euch, mit euch. Und wir machen uns einen richtig netten Abend.
Ehrlicherweise ist auch noch nichts so richtig geplant. Wir haben uns da noch nicht entschieden, wie wir den Abend so durchplanen. Könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr vor Ort seid, dann können wir uns auch durchaus sehr gut vorstellen, dass es quasi interaktiv alles laufen wird, dass ihr euch daran beteiligen könnt. Hast du das Datum schon gesagt?
7.2.2026
im Lokschuppen in Bielefeld. War ich schon ein paar Mal. Macht Spaß da. Und das ist die nächste Überraschung. Weil wenn ihr Bock habt und euch ein Ticket kaufen wollt für den Live-Podcast, dann kauft ihr euch gleichzeitig auch ein Ticket für die Aftershow-Party, die es danach geben wird. Und da geht einiges. Also da kann ich euch nur sagen, dass
da verspricht Fabi nicht zu viel. Das weiß ich aus Erfahrung.
Ihr kauft euch quasi ein Ticket für zwei Veranstaltungen, nämlich für unsere Premiere auf der Bühne live und für die Aftershow-Party danach. Also zumindest da kann ich euch versprechen, da werde ich liefern und da könnt ihr euch auf mich verlassen.
Da wird Fabi performen, für den Auftritt auf der Bühne sind dann andere verantwortlich. Aber es wird super, wir haben richtig Bock drauf. Also quasi ein Ticket, zwei Veranstaltungen. Wir haben dann richtig Bock, noch den Abend mit euch zu verbringen. Euch auch kennenzulernen.
Ja, wir haben einfach echt, also ich freue mich da tatsächlich drauf, auch wenn es sich noch komisch anfühlt, weil es alles was Neues fühlt sich komisch an, aber trotzdem haben wir super Bock drauf und wir würden uns freuen, wenn ganz, ganz viele von euch dabei sind. Also Tickets könnt ihr auch
ab sofort bei Eventim kaufen. Wir werden euch noch alle Infos auch und einen Link in die Shownotes packen, dass ihr mit einem Klick quasi. Ja,
mit einem Klick
euch die Tickets holen könnt. Ja. Also wir haben Bock, wir freuen uns, dass wir uns.
Wir werden sicherlich dann auch im Laufe der Zeit bekannt geben, ob ich es geschafft habe, den Spielplan von Bex so zu drehen, dass sie dabei sein kann. Und wer dann.
Du rufst morgen noch bei der Liga an, ne?
Ich lasse meine Kontakte spielen. Super. Nach Manchester.
Nach England.
Ja, also, wir halten euch auf dem Laufenden, freuen uns jetzt aber schon sehr.
Und das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort auch zu der Folge. Danke dir, Bex, dass du jetzt so kurz nach der EM dir die Zeit genommen hast. Du bist ja gerade im kleinen Kurzurlaub, hast dich trotzdem jetzt mit uns hier hingesetzt und ein bisschen gesprochen. Danke dir dafür. Das waren nochmal richtig schöne Erkenntnisse und Insights auch von der EM. Vielen Dank und genieß deinen Urlaub erstmal noch weiter, solange er noch geht.
Ja. Dankeschön. Und danke
falls
euch
du nochmal in Köln bist, in Köln, weil ich schon wieder weiter war. Wenn du nochmal in Köln bist, sag Tore mir Bescheid, dann gebe ich ein Kölsch.
Ein Kölsch.
Mindestens ein Kölsch gebe ich aus auf eine grandiose Europameisterschaft.
Das machen wir.
Das klingt nach einem Deal. Danke euch dir auch.
Danke.
Bis dann.
Bis
tschüss.
Dann.
Tschö. Tschüss.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht? Blut und Schweiß,
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und Zeit.
Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht?